Und da erwartet uns dann noch einiges auf diesem Weg, bis Jesus wiederkommt. Ist gar nicht so einfach und gar nicht so klar manchmal. Ich habe einen Text von der Textplan, wir haben ja so einen Textplan, und wenn man nicht genau weiß als Prediger, was man predigen soll in der Gemeinde jetzt, und dann ist immer gut, wenn man so einen Textplan hat, da kann man sich daran festhalten, denn man will ja nicht predigen, was man irgendjemand anpredigen, sondern dann ist es der Text, und dann muss man sich mit dem Text auseinandersetzen, und dann spricht der Text zu uns. Und dieser Text, der uns gegeben ist für nächsten Sonntag, ich gebe es gerne zu, nächsten Sonntag haben wir ja Adventsfeier, ist aus 2. Thessaloniker Vers 2. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und den zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Gottestempel aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der bis dahin noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätten retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glaube zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht Gefallen fanden. Es ist so ein Text, den liest man jetzt nicht jeden Tag. Deswegen dachte ich, lese ihn einfach nochmal. Ja, ich habe den ein paar Mal gelesen. Es ist für mich etwas einfacher, aber ich vermute, manche von euch vielleicht zum ersten Mal richtig gehört und wahrgenommen und dass man das eine oder andere vielleicht doch besser aufnehmen können. Ich versuche nicht ganz so schnell zu lesen. Ich weiß, ich lese immer so schnell. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen, ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und den zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch. Er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen. Allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätten retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glaube zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern an Unrecht Gefallen fanden. Ein gewaltiger Text, wenn man sich Gedanken macht über das Wiederkommen des Herrn. Da wird deutlich, dass das nächste Wiederkommen, wie auch das erste Wiederkommen, kein romantisches Wiederkommen wird. Sondern da wird manches auf uns, als die, die Gott gehören, als die, die sich Christen nennen, auf uns zukommen. Und der Text sagt es hier eindeutig, es ist Wachsamkeit vonnöten. Aber da kommen wir dann in der Predigt nochmal drauf. Wenn ich weiß, dass Jesus wiederkommt, könnte ich Angst bekommen. So sagt es der Paulus in diesem Vers. Oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Angst. Angst, habe ich das versäumen oder werde ich es versäumen? Werde ich es mitbekommen? Werde ich dabei sein? Das Handy. Jetzt haben wir es. Dankeschön. Kein Problem. Werde ich es dabei sein? Werde ich es versäumen? Wie ist das mit der Wiederkunft? Werde ich ihn erkennen? Werde es klar und deutlich sein, wer Jesus ist, wenn er wiederkommt? Oder werde ich vielleicht schon an manchen Stellen vorher denken, er ist es oder er wird es sein oder er war es? Und weil jemand irgendwas Großes tut oder was Großes erreicht hat oder was Großes bewirkt auf dieser Welt? Vielleicht auch Angst mit der ständigen Frage, die einen plagt, bin ich wirklich gut vorbereitet auf das Kommen, auf das Wiederkommen meines Herrn? Wie ist das, wenn Jesus wiederkommen würde heute Nacht? Sage ich dann, herzlich willkommen, Jesus? Also innerlich, jetzt nicht mit Worten, das werde ich so nicht, mir sicher nicht formulieren, aber innerlich. Oder werde ich mit Zittern erschrecken, dass er jetzt schon da ist und ich nicht aus seiner Vergebung heraus mit ihm mein Leben gelebt habe. Wenn ich immer gedacht habe, es hat ja noch Zeit, mein Leben in Ordnung kriegen. Das eilt ja gar nicht so. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Oder, das gibt es natürlich leider auch, und das ist natürlich auch zum Teil verbreitet unter christlichen Kreisen, bin ich vielleicht so von der Neugier geplagt, um ja ganz genau zu wissen, wie das wird. Und dann versuche ich diese Prophetien der Bibel, und da gibt es ja noch im Alten Testament noch mehr Prophetien, jetzt eine Sache habe ich euch vorgelesen, eine Bibelstelle, da gibt es auch noch mehr, die genau einzuordnen und genau zu wissen, genau so wird es. Und genau so wird es sein. Und wenn es dann nicht genau so wird, sondern wenn es dann anders wird, bin ich vielleicht ganz schrecklich überrascht. Oder ich krieg's gar nicht mit, weil ich mich so festgelegt hat auf diese Art, wie ich's verstanden habe, wie ich überzeugt war, dass der Heilige Geist mir das so gezeigt hat, dass ich total am Ziel vorbeirenne und nicht mehr offen bin für das Wirken Jesu und für das Kommen Jesu. Die Bibel spricht sehr viel vom Wiederkommen des Herrn. Nicht nur in der Adventszeit, also nicht nur, wenn es um das Kommen des Herrn geht, wo immer die Wiederkunft mitspielt, sondern die Bibel spricht an vielen, vielen Stellen von der Wiederkunft des Herrn. Aber die Bibel spricht niemals von der Wiederkunft des Herrn, um uns Angst zu machen. Sondern die Bibel spricht von der Wiederkunft des Herrn immer, um uns zu trösten, um uns bereit zu machen, um uns vorzubereiten, um uns stark zu machen auf das, was uns bevorsteht, um dieses Geschehen der Wiederkunft des Herrn herum. Also wenn wir uns mit dem Gedanken der Wiederkunft beschäftigen, geht es nie darum, dass wir uns jetzt letztlich irgendwelche Schreckensgespenster vormalen lassen. Das wird natürlich nicht einfach, wenn wir nachher um diesen Verführer uns reden. Aber es geht nicht darum, dass diese Gespenster dann plötzlich am Horizont auftreten und wir in Angst erzittern vor das, was passieren könnte oder schon passiert ist, sondern vielmehr, dass ich weiß, was auf mich zukommt und ich mich dementsprechend vorbereiten kann. Darum geht es. Wenn die Bibel um die Wiederkunft spricht oder über die Wiederkunft spricht, geht es nie darum, die Neugier von einzelnen Menschen oder von uns Menschen zu befriedigen, genau. Sondern es geht immer darum, die Menschen, die in ihrem Christenleben nicht ganz einfachen Zeiten entgegengehen, stark zu machen für das, was ihnen bevorsteht. Und es geht nicht darum, die ganzen Details bis in Einzelne zu wissen, zu kennen, zu beschreiben. Denn wenn das Ziel wäre von der Bibel, bin ich selber überzeugt, wären diese Prophetien, diese Bilder, die da benutzt werden, diese Dinge, die da angesprochen werden, deutlicher und klarer beschrieben, dass nicht jeder Zweite im Grunde eine andere Definition oder eine andere Auslegung im Grunde an den Tag legt. Wenn die Bibel von Wiederkunft unseres Herrn spricht, dann geht es darum, uns stark zu machen in der Gewissheit. In der Gewissheit, dass wir, wenn der Herr kommt, heimgehen dürfen zum Vater. Auch in diesem Text ist es ja ganz deutlich angeklungen. Der Herr kommt, um uns zu retten, um uns nach Hause zu holen. Aber die Bibel und Gott spricht natürlich auch ganz klar, dass die letzte Wegstrecke nicht die einfachste sein wird. Beschäftige ich mich manchmal mit der Wiederkunft in der rechten Weise? Nicht aus Neugier, um ja das eine oder andere zu wissen und zu verstehen und einordnen zu können, sondern beschäftige ich mich damit, dass ich gestärkt werde, vorbereitet werde auf das, was Gott für sein Volk, für seine Kinder auf dieser Erde vorgesehen hat oder den Weg vorgeplant hat. Dass ich mich in dem Allen auf seiner Gewissheit, seiner Vergebung, seiner Treue im Grunde verlasse. Beschäftige ich mich damit, dass in alle Schwierigkeiten, in allem Leid und aller Not, was ja ein Teil davon ist, und aller Verführung, was auch ein Teil davon ist, dass ich gewiss sein darf meines Heilandes und meines Herrn? Dass ich da nicht plötzlich auf die Idee komme, ja, jetzt hat Gott mich vergessen, jetzt hat Gott mich fallen lassen. Das kann doch gar nicht sein, dass ein Christ solche Wege geführt wird. Doch, das kann sein. Weil die Bibel nämlich davon spricht, dass die Wege eines Christen schwierig sind und nicht einfach sind. Wenn ich nicht weiß, wie Jesus nicht wiederkommt, könnte ich verführt werden. Der Text, interessanterweise, spricht ja mehr davon, wie er nicht wiederkommt, wie dass er davon spricht, wie er wiederkommt. Er beschreibt ja vielmehr den Verführer. An anderer Stelle wird dieser Verführer dann der Antichrist genannt. Wie im Grunde er die Details beschreibt der Wiederkunft Jesu. Er beschreibt ja vielmehr die Zeit der Verführung, um uns stark zu machen in dieser Zeit, um durchzuhalten, um uns nicht in die Irre führen zu lassen, um nicht im Grunde verführt zu werden. Ich habe es ja ein Stück weiter zugeschrieben. Da drüben, das ist der Nero. So ein Bild, so hat man ihn gefunden, so wird er wohl ausgesehen haben. Und das wird wohl die Person gewesen sein, die damals wohl vor den Augen eines Paulus geschwebt hat. Ein Herrscher, der mehr oder weniger versucht hat, in seinem Reich überall Frieden aufzurichten. Und es auch in einer gewissen Weise auch relativ gut geschafft hat, sind wir auch da ehrlich. Ein Herrscher, der sich selber verehren ließ als Gott. Ein Herrscher, der sich aber auch eindeutig und in einer Art und Weise, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, gegen alles Göttliche gestellt hat. Und wenn man sich das nur gedanklich vorstellt, dass damals dann die Christen als Straßenlaternen im Grunde missbraucht wurden, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Mit Teer beschmiert, abends in der Straße aufgestellt und angezündet. Das sind die Beschreibungen. Nero. Das wohl in der Vergangenheit einer ganz nahe dran beim Paulus. So ein Verführer, der wunderbar Gutes macht und Gutes getan hat, der die Welt im Grunde befriedet hatte. Nur noch an Randgebieten gab es einige Auseinandersetzungen. Aber sich letztlich versucht hat, auf den Thron zu setzen. Ich bin es. Ich hab's gemacht. Verehrt mich. Und alles andere niedergemacht hat. Die zweite Person ist uns allen bekannt. Jetzt muss ich an der Stelle natürlich sehr aufpassen, was ich sage. Also ich müsste es gar nicht aufnehmen. Nee, kann es ruhig aufnehmen. Ich bin vorsichtig. Ein Adolf Hitler, der natürlich auch mit Sicherheit am Anfang manches Gute getan hat für, was war es damals? Weimarer Republik oder das Deutsche Reich? Weimarer Republik oder war keine Ahnung. Ja, war ja alles in Bruch und Schutte, da war ja alles kaputt, da war ja wirtschaftlich, war das alles am Ende. Ja, und er kam dann und hat das einigermaßen doch zusammengekriegt und hat das einigermaßen geordnet, hat Autobahnen gebaut, hat Arbeitsplätze gemacht. Ja, es hat ja alles so gut ausgesehen. Und machen wir uns auch nicht vor, auch das wissen wir, wie viele Christen sind auf ihn reingefallen. Und erst mit der Zeit hat man festgestellt, was dieser Mann denn überhaupt macht und was es ihm denn überhaupt geht. Und es ist für mich immer noch wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu erfassen, wenn man manche, in aller Liebe, ich weiß, es sind Brüder, dann letztlich so erzählen hört, die heute noch drunter leiden, dass dieses Reich nicht aufrechterhalten werden konnte und letztlich verloren wurde. Das gibt es alles. Die immer noch nicht darüber sind, weil sie so viel Hoffnungen auf diesen Mann gesetzt haben. Ja, und dann nicht einmal verstehen können nach dem, was wirklich passiert ist und das rauskam und überhaupt kein Zweifel ist im Grunde, was da wirklich los war. Der Mann, der die Losung zitiert hat auf seinen Reden. Der Mann, der das Wort Gottes mit Bibelversen auswendig gekannt hatte. Und die Christen verblendet hat. Verblendet hat. Adolf Hitler. Und sich selbst mehr oder weniger auch auf den Thron gesetzt hat und sich verehren ließ, fast als ein Gott oder vielleicht sogar stückweise als ein Gott. Das sind Dinge in der Vergangenheit, die können wir relativ schnell einordnen. Die können wir alles sehen, wo im Grunde Verführung in einer Person konzentriert oder in einer Organisation konzentriert stattgefunden hat. In der Gegenwart ist das alles etwas schwieriger. Da gibt es aber auch Gruppen, und da habe ich jetzt einfach dieses Bild mal genommen, religiöse Gruppen. Ich möchte es nicht als irgendeine spezielle Gruppe gesehen haben. Ihr dürft ja selber darüber nachdenken, welche Gruppen damit vielleicht einzuschließen sind. Religiöse Gruppen. Religiöse Gruppen, die mehr oder weniger mit der Bibel ihr Lehren vertreten, verkaufen, meinen, sie könnten mit der Bibel alles im Grunde belegen und sich reinwaschen. Ihr wisst, ich war ja auf der Klausurtagung im Verwaltungsrat und wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, die wird wohl nächstes Jahr auf uns zukommen und wir werden uns da auch als Gemeinde ein Stück weit oder jeder Einzelne mit Sicherheit wird sich auseinandersetzen müssen. Unsere Badische Landeskirche wird wohl im April nächstes Jahres die Homo-Ehe innerhalb der Kirche wohl durchwinken und das wird wohl erlaubt sein und die Pastoren werden wohl dann auch homosexuelle Paare in unserer Kirche, in der Badischen Landeskirche trauen dürfen. Ob es so weit kommt, dass sie so trauen müssen, bezweifelt man noch, aber das wissen wir nicht, wahrscheinlich nicht, aber wenigstens, dass sie das können. Ja, und das wird ja alles unter dem Wort Gottes vertreten. Das ist alles in Ordnung. Liebe deinen Nächsten, nehme dich an. Da wird dieses schon wunderbare Gleichnis dann genommen von der Hure, ja, die Jesus ja auch nicht verurteilt hätte. Ja, sonst hätte er sie ja im Grunde steinigen lassen. Und dieser Vers, Sündige in Fort nicht mehr, der wird dann raus, mehr oder weniger rausgestrichen, der gibt's dann plötzlich in dieser Stelle nicht mehr. Ja, und da merkt man's. Ja, letztlich religiöse Gruppen, die Dinge vertreten mit dem Wort Gottes und Menschen verführen. Verführen, dem nachzueilen, was nicht göttlich ist. Sich an dem festzumachen, was nicht Gott will für unser Leben. Es wird noch eine spannende nächstes halbes Jahr, wie wir als Einzelne, als Mitglieder der Badischen Landeskirche, wie wir uns da positionieren und wie wir damit umgehen. Und wenn man dann noch weitergeht, dass zum Teil dann die Auferstehung letztlich ja zum großen Teil wenigstens nicht mehr als Auferstehung anerkannt wird, dass die Jungfrauengeburt schon lange keine Jungfrauengeburt mehr war. Und, dann könnte man im Grunde eine Sache nach der anderen nennen. Religiöse Gruppen, die uns durchaus in der Gefahr sind, zu verführen. Und die Verführung ist da wahrscheinlich auch sehr, sehr gefährlich, weil es ja religiöse Gruppen sind. Und wir alle immer noch ein Stück weit sehr leichtgläubig sind. Denn was natürlich von einer solchen Gruppe kommt, das muss doch recht sein. Da trauen wir uns doch gar nichts fast dagegen zu setzen als Einzelner. Vielleicht einmal als Organisation, aber als Einzelner. Dann habe ich da unten so ein kleines Bild. Ich habe dazu geschrieben, die Alleswisser. Letztlich, die uns verführen. Was ist denn heute los hier? Heute sind wir ehrlich online hier. Heute werden wir gebraucht hier. Ja, wer klingelt denn jetzt? Irgendeiner Jacke. Jetzt wird spannend. Oh, gut, also jetzt hoffen wir uns, dass wir uns trotzdem konzentrieren können, denn es wird gleich wieder klingeln wahrscheinlich. Ja? Also, Denn wenn sie an der Jacke ist, dann ist sie nicht abgestellt. Also die Alleswisser habe ich sie genannt. Ja, die letztlich genau wissen, wie das wird. Ja, bis dahin, und da kann ich gerne an der Stelle sagen, weil ich ehrlich persönlich, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, dahin kommt, dass manche Leute sagen, was er hier heißt, dass sich derjenige, der Antichrist, auf den Thron im Tempel Gottes im Grunde aufstellt. Das heißt also, sie interpretieren diese Stelle, der alttestamentliche Tempel wird aufgebaut, irgendwann einmal wieder in Jerusalem, und dort hinein wird sich dann dieser Antichrist setzen und wird mehr oder weniger sich in dem alttestamentlichen Tempel anbeten lassen. So wird diese Stelle an dieser Bibelstelle interpretiert und ausgedeutet. Das bedeutet natürlich dann gleichzeitig, und da sehe ich die große Gefahr drin, wenn das so ist, dann kann ich mich ganz getrost zurücklehnen. Denn bis in Jerusalem ein Tempel aufgebaut wird, also morgen wird es bestimmt nicht sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Da werden noch manche Fetzen fliegen müssen, wenn das passieren soll. Und damit würde ich im Grunde sagen, Leute, Geduld. Die Wiederkunft des Herrn ist noch relativ weit entfernt. Also mal 10, 12, 20 Jahre mit Sicherheit. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja, und da sehe ich die Gefahr in solchen Dingen, wenn man sich so knallhart festlegt, genau so wird es und genau so wird es sein und hat die Interpretation parat, zieh die aus der Hosentasche und so ist es. Ja, und wenn es dann anders ist, und wenn dieser Tempel Gottes nicht dieser alttestamentliche Tempel Gottes ist, wenn der Tempel Gottes ist, die christliche Gesellschaft, die sich umgepolt wird und diese christliche Gesellschaft des Westens plötzlich gar nicht mehr christlich ist, und da sind wir mittendrin. Da wäre man nämlich dann bei diesem Bild, gesellschaftliche Strömungen, wo die Gleichstellung zwischen Mann und Frau verkörpert wird, wo alles, was gegen dieses Gender Mainstream im Grunde sich outet, im Grunde letztlich diskriminiert wird, obwohl ja die Toleranz groß auf die Fahne geschrieben ist, aber nur die Toleranz, wenn man tolerant, also wenn man im Grunde da mitmacht und nicht die Toleranz in dem Sinne, dass man eine andere Meinung haben darf. Und wo wir infiltriert werden. Und wie weit das schon fortgeschritten ist, das können wir uns hier so im Westen Deutschland fast gar nicht vorstellen, dass manche Länder schon so weit sind. Es kommt ja von der EU, die hat ja dieses Gesetz ergeben. Sind das in den Formularen der Regierungen dann gar nicht mehr Vater, Mutter drinsteht, sondern nur noch Elternteil. Ja, dass es nicht mehr Ehe und Sie gibt, sondern nur noch solche anderen Bezeichnungen. Also komplett, ja, im Grunde, es gibt nicht mehr das eine und das andere, sondern es ist einfach alles möglich. Es ist alles denkbar und man will das und man unterstützt das und man treibt das vorwärts. Und sind wir ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier, in der im Kreis sitzt, jetzt wirklich sagt, dass alle Männer und Frauen einfach gleich sind und dass wir einfach austauschbar sind und dass Gott sich bei der Schöpfung zwischen Mann und Frau da nicht irgendwie was überlegt hat, dass die Frauen einfach die Kinder kriegen und die Männer im Grunde andere ein Stück weit Aufgaben hat und es nicht einfach eins zu eins ersetzbar ist und austauschbar ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt an diesem alten Bild festhalten muss mit Gewalt, was vielleicht vor 100 Jahren genauso verkehrt war. Der Mann ist der Pascha und der Macho, ja, und die Frau ist die Hausfrau und die muss nur noch putzen und muss auch im Grunde knien und so weiter. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Ja? Aber im Grunde von dem einen Extrem ins andere Extrem im Grunde rüberfallen oder rausfallen und plötzlich ist, es gibt jetzt plötzlich, glaube ich, offiziell 18 oder wie viel verschiedene Geschlechter. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren oder was. Was für Merkmale haben die denn dann, diese verschiedenen 18 verschiedenen Geschlechter? Ich will mich so detailliert, will ich mich gar mit auseinandersetzen. Das ist im Grunde Wahnsinn. Das macht deinen Kopf wahnsinnig, wenn ich da solche Dinge liest und das wahrnimmt. Aber das sind Dinge, ja, die im Grunde letztlich hineinkommen in unsere Gesellschaft, in unsere christlich geprägte Gesellschaft, die ja wirklich über Jahrzehnte, Jahrhunderte wirklich christlich geprägt war, die Gesetze aufgrund der 10 Gebote mehr oder weniger doch sehr stark auch geprägt waren. Und das wird alles verflachen und das wird alles verflacht, wird wirklich wegdiskutiert, ist alles nicht mehr wahr, ist alles nicht da. Und wir merken es zum Teil gar nicht. Und das ist für mich immer wieder das letztlich das Erschreckende. Und damit wären wir vielleicht bei diesem Bild da unten, diese weltweiten Interessengruppen, die man heute so gar nicht mehr fassen kann. Wer steckt denn dahinter, dass wir im Grunde durch das Internet und durch die Zeitung ständig beeinflusst werden? Wer ist denn die Macht dahinter? Also letztlich der Teufel, das wissen wir ja, aber sonst jetzt in unserer Welt. Wer kann denn mir mal erklären, wer denn sagt, was der Presse wichtig ist und wie über bestimmte Dinge berichtet werden muss? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon viele mit vielen Leuten gesprochen und versucht herauszufinden, ob es da irgendwo ein Gremium gibt, wo die Presse mehr oder weniger berät, wie man bestimmte Themen im Grunde an den Mann bringt, dass sie dann plötzlich alle einheitlich in einem Chor im Grunde singen und uns beeinflussen. Denn machen wir uns doch nicht vor. Wenn ich in den Nachrichten, wenn ich in der Zeitung, wenn ich im Radio immer das so höre und immer das so beurteilt höre, dann beeinflusst mich das. Oder ich müsste alles ausmachen, ich dürfte komplett nichts mehr mitkriegen, aber dann bin ich abgetrennt von dieser Welt. Da weiß ich ja nicht, das geht doch nicht. Also ich muss mich informieren in den Nachrichten. Oder habe ich im Grunde nur, keine Ahnung, SWR oder ich habe noch Heute und habe noch Tagesschau, habe noch RTL und dann ist schon Feierabend. Mehr gibt es im Fernsehen schon nicht. Also meines Wissens jedenfalls nicht. Ja. Dann habe ich noch Zeitung, das ist Badische Zeitung bei uns. Mehr gibt es ja auch nicht. Die wenigsten werden Zeit oder die Frankfurter lesen. Ja. Und dann habe ich noch das Internet, wo wir ja im Grunde alles finden. Wer beeinflusst denn die Suchfunktionen bei Google? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin überzeugt, es gibt Interessengruppen, die uns beeinflussen. Ohne dass ich sie irgendwie einordnen kann. Interessengruppen, die genau das tun wollen, was hier in dem Text beschrieben wird. Uns verführen, sich über Gott zu setzen. Sich letztlich zu einem Gott machen, ohne die es nicht mehr geht. Da habe ich letztes Fehler festgestellt. Können wir uns eine Welt ohne dieses Internet, diese Vernetzung, ohne das, was da im Grunde läuft, jedenfalls die jüngeren Leute, können wir uns eine Welt da noch vorstellen? Würde unsere Welt denn überhaupt noch funktionieren ohne das? Also vielleicht würde sie ein Stück weit funktionieren, aber mit Sicherheit ganz anders, wie wir das jetzt im Moment gewöhnt sind. Oder vielleicht würde sie auch gar nicht mehr funktionieren, ich weiß nicht. Spannende Fragen. Sie werden zu Gott. Sie werden allmächtig. Sie sind unaustauschbar. Sie sind unablässig. Wir werden abhängig von ihnen. Wir können nicht mehr ohne sie. Dann gibt es natürlich auch noch, wo habe ich das Bild? Was habe ich hier? Organisation, das sind da oben hier. Organisation, ich habe jetzt das Bild von der UN genommen hier. Könnte man natürlich auch andere Bilder nehmen. Dinge letztlich wohin deuten, dass es Mächte in unserer Welt gibt. Also es ist nur ein Bild. Ich möchte jetzt nicht die UN damit meinen. Ja, es könnte auch andere sein. Aber als Bild. Ja, Mächte, die Weltherrschaft im Grunde anstreben. Wir haben heute schon in unserer Welt eine sogenannte Weltpolizei. Das Militär wird dahin trainiert, umgestellt, umgeordnet. Es geht nicht mehr um die Verteidigung der eigenen nationalen Grenzen. Es geht darum, weltweit relativ schnell die Einflüsse und die Dinge, was uns wichtig ist, zu vertreten, zu verteidigen und einzufordern. Darum geht's heute. Und wenn wir überhaupt dann noch eine Organisation haben, ist es vielleicht die UN, die UNO. Wenn überhaupt, oder vielleicht auch andere. Ich habe auch da, ist ja immer schwierig. Als kleiner Emmendinger, wer bin ich da, dass ich da die große politische Lage richtig einschätzen kann oder einschätzen möchte? Die plötzlich vielleicht dann in Syrien Frieden machen. Stell dir mal vor, was das bedeutet, wenn das jemand schaffen würde, da unten im Süd, da unten in dieser Ecke da, Syrien, Israel, Jordanien, da unten Irak, Iran, jemand Frieden machen, was das für ein Mann wäre. Der würde weltweit angebetet werden, der wäre gar keine Frage, der würde gewählt werden als UNO-Vorsitzender, der würde den Friedensnobelpreis kriegen und was weiß ich alles. Haben wir nicht gerade im Text davon geredet, dass es genau darum geht? Unmögliches wahrzumachen? Kleine Wunder zu vollbringen? Stellen wir uns nicht Wunder nur vor, dass im Grunde jetzt irgendjemand dann aufsteht, der im Grunde lange krank war und plötzlich gesund ist. Das sind auch Wunder. Aber es sind auch Wunder, wenn jetzt im Grunde da unten im Grunde plötzlich Frieden einkehrt. Wir müssen uns intensiv, nicht zu intensiv, aber wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wir müssen uns nicht selber immer festlegen, das finde ich ganz gefährlich. Ich habe es ja versucht, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht dabei in gewisser Weise ja sehr stark beeinflusst, sondern ich habe euch versucht, die Augen zu öffnen. Die Verführung dieser Welt steht uns bevor. Wir sind mittendrin. Es ist ein Teil von uns. Und wir müssen Acht haben, dass wir nicht verführt werden. Durch gute Dinge, die vielleicht gut aussehen im Grunde, wegkommen von Gott. Und andere Dinge plötzlich wichtiger oder entscheidend wären in unserem Leben. Jetzt muss ich aber weitermachen, die Zeit läuft. Wenn ich weiß, wie Jesus wiederkommt, bin ich oder kann ich vorbereitet der Begegnung mit Jesus entgegensehen. Ein paar Dinge möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Zuerst einmal 2. Thessalonicher 1 wird eindeutig davon gesprochen, dass in der Zeit der Wiederkunft viel Leid für die Christen über dieser Welt herrschen wird. 100 Millionen Christen, habe ich jetzt am Wochenende in der Woche gelesen, bei Open Doors sind oder werden im Moment verfolgt. Es sind noch nie so viele Christen verfolgt worden wie im Moment, die nicht frei ihren Glauben ausleben können. Leid um des Glaubens willen. Verfolgung. Das ist ein Teil, was zeigt, dass die Wiederkunft Jesu uns entgegengeht. Eine andere Sache, die mit Sicherheit auch immer wieder angedeutet wird, vor allem in den Evangelien, sind die Umweltkatastrophen. Die Erde fängt an zu beben und fängt an zu spucken. Und plötzlich ist alles anders. Und wir haben Umweltkatastrophen ohne Ende. Manches wird dann schön dargestellt. Ich weiß gar nicht, jetzt einmal habe ich Nachrichten geguckt. Da war der Ätna ist so in Sizilien, gell? Der Ätna. Ja, genau. Ja, 200 Meter große Flammen aus dem Ätna raus haben sie gezeigt. Sieht herrlich aus. Sieht wirklich, wenn das so Nahaufnahmen hat in den Nachrichten, ist es wunderbar. Aber wenn man überlegt, was das bedeutet, das kocht unter uns. Und das bewegt sich. Naturkatastrophen, Leid, Verfolgung. Dann in unserem Text eindeutig der Verführer, der Antichrist, der uns letztlich mit aller Macht wegbringen will von Jesus. Aber auch, und das ist dann mehr die Hinweise aus dem 1. Thessalonicher Brief, wenn dann der Moment kommt der Wiederkunft, dann wird die Posaune des Herrn schallen. Also bitte stellt euch jetzt nicht so eine Posaune vor vom Joachim, obwohl ich ja liebe ja die Posaune, aber das wird keine solche Posaune sein. Das wird eine Posaune sein, die jeder hört. Es wird kein Zweifel sein, dass in diesem Moment Jesus wiederkommt. Und dann gibt es noch ein zweites, was der 1. Thessalonicher Brief davon spricht. Dann wird die Entrückung geschehen. Dann werden die Gräber aufgehen. Dann werden die Christen, die gestorbenen Christen, werden ihrem Herrn entgegengehen. Und die lebenden Christen werden auch zu ihrem Herrn auffahren. Auch in diesem Text, in unserem Text wird es angedeutet. Wir werden zusammengeführt, so wird es hier formuliert im 2. Thessalonicher Brief. Auch das eindeutige Merkmale. Lassen wir uns nicht verführen. Die Bibel macht schon klar, dass es eindeutig wird, wann Jesus Christus wiederkommt. Ohne konkret genau das festzulegen zu müssen. Und trotzdem, dass wir alle wissen, er ist da. Die Frage an dieser Stelle, bin ich bereit? Bin ich bereit? Gehöre ich zu denen, die im Grunde geglaubt haben, die ihr Leben nach Gott ausgerichtet haben? Oder gehöre ich zu denen, die ihr Leben nach der Lüge ausgerichtet haben, heißt es am Ende. So kommt er dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Gehöre ich zu denen, die nicht geglaubt haben, oder gehöre ich zu denen, die geglaubt haben? Das ist die Frage. Bereit zu sein, wachsam zu sein und der Wiederkunft des Herrn entgegenzusehen. Ganz wichtige Gedanken in der Adventszeit. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir beten dich an, wir preisen dich, dass du uns da nicht im Unklaren lässt. Dass wir plötzlich dann anfangen zu schleudern und einfach meinen, das kann doch so nicht sein. Du sprichst davon, dass diese letzte Wegstrecke dieser Christen, dieser Welt nicht die einfache wird, sondern dass es schwer wird. Aber du sprichst auch davon, dass du uns nicht alleine lässt. Du hast uns liebstens so, dass du ein Stück weit uns vorbereitest, dass du uns mitgehst und dass du uns in allen leidvollen Situationen auch trösten möchtest. Herr, erbarme du dich. Herr, und schenk jedem Einzelnen, dass sich gerade auch in dieser Adventszeit, der Zeit der Vorbereitung auf das Kommen, sich Gedanken macht über seine Bereitschaft und sich beschenken lässt von dir, von deiner Gewissheit, von deinem Geist und von deiner Liebe. Amen. Wir singen das Lied Nummer 2.